Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Freaks to Tisch, dem Podcast von Freaks to Table. Wir befinden uns aktuell ein paar Tage vor unserem Food Festival zu Tisch 24 in Würzberg. Am Sonntag verwandelt sich Würzberg zu einem Genussfestival. Wir haben über 80 Aussteller, darunter zahlreiche Köche, auch unser heutiger Gast, auf den ich gleich zurückkomme. Und wir bieten euch über 50 kostenlose Workshops, Tastings und Panel Talks. Kommt vorbei, das dürft ihr euch nicht entgehen lassen. Und nun ganz kurz zu unserem Gast, Peter Lauterbach vom Landhaus Greventhal. Auch Peter ist bei unserem Food Festival dabei und wir sind schon jetzt gespannt, was er für uns auf den Teller zaubern wird. Ich möchte euch gar nicht länger aufhalten und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
Ja, ich bin der Peter Lauterbach vom Landhaus Greventhal in Obergreventhal in der Nähe von Bayreuth. Wir haben ein recht gehobenes Landgasthaus. Wir kochen sehr nachhaltig. Ich bin jetzt die vierte Generation, die das Haus hat. Und sind eigentlich schon seit eben über 100 Jahren etabliert hier in der Region und möchten das natürlich auch.
Ihr feiert dieses Jahr 110-Jähriges, oder?
Genau. Wir haben am 1. Mai 1914 hat mein Uropa das Schankrecht erworben. Da hieß es noch nicht Landhaus Greventhal, aber wir nehmen trotzdem dieses Datum als unser Jubiläum, weil es seitdem in der Familie Bier gibt.
Seit wann? Du bist ja hier aufgewachsen und hast von klein auf schon in der Küche mitgearbeitet. Aber wann bist du wieder zurückgekommen? Oder wie bist du Koch geworden? Nimm uns da mal bitte mit auf deine Reise.
Ich bin Koch geworden. Das war natürlich für mich relativ klar in so einem Haus, wo man es einfach mitbekommt. Wir leben über dem Restaurant. Also es war für uns immer das. Es gab eigentlich nichts anderes. Und daher war ich sehr früh beeinflusst auch und konnte mich auch für Produkte schon als Kind war Essen für mich ein Riesending. Beispiel, mein Vater hat immer Hasenköpfe gekocht von allen Hasen, die er hatte. Und ich habe die dann stundenlang mit meinem Opa im Esszimmer zerzaust. Ich habe mich einfach, das war für mich ein Riesenhighlight. Also das Essen liegt mir schon immer sehr am Herzen. Und daher habe ich meine Ausbildung angefangen und das auch schon in einem Sternenrestaurant mit einfacher Küche, aber eben trotzdem Gourmet dazu. Und bin seit 2018 wieder zu Hause und habe das Haus 2020 übernommen. Leider kurz vor Covid.
Kam gleich die erste Herausforderung auf dich zu. Wie seid ihr durch die Zeit gekommen? Also
letztendlich rückbetrachtend sind wir auf jeden Fall gut drüber gekommen. Wir sind in ein Haus ohne Schulden, ohne Miete. Wir haben natürlich trotzdem ein großes Grundstück, das gepflegt werden muss. Das frisst genug Geld. Aber im Nachhinein, wir haben die Möglichkeit, uns sehr zu verkleinern, weil es ein Familienbetrieb ist. Und das haben wir in der Zeit auch gemacht. Leicht war es trotzdem nicht. Hart war es natürlich einfach die Zeit, in der man nicht weiß, wie es weitergeht. Das Ungewisse, das ist eigentlich das Schlimme. Es war ja nie die Rede von 7 Monaten Stillstand, sondern es war ja immer nur für 6, 8 Wochen oder höchstens so lang geschlossen. Also wir saßen auf heißen Kohlen, haben uns nicht getraut, große Projekte anzugehen, finanziell und natürlich auch von der Zeitdauer her. Schwierige Zeit, ja.
Schwierig zu planen. Und deine Eltern arbeiten ja immer noch hier, oder?
Genau, meine Eltern sind beide noch voll dabei. Die haben auch noch Spaß dran. Wir würden uns vielleicht trotzdem freuen, wenn man das bisschen, wenn ich sie mehr entlasten könnte, weil ich brauche sie tatsächlich auch, weil wir einfach so wenig Mitarbeiter haben. Sind sie beide voll aktiv und für uns wäre es schön, wenn wir sie ein bisschen mehr entlasten könnten.
Kam es da hin und wieder zu Reibereien, als du wieder zurückgekommen bist, oder konntest du deine Ideen immer gut umsetzen?
Ich konnte meine Ideen auf jeden Fall immer gut umsetzen, auch wenn man nicht immer die gleiche Meinung hat, aber die haben mich da auch von vornherein und deswegen hab ich auch das Haus direkt übernommen. Die haben gesagt, Peter, du musst dein Ding machen, wo du dich in 10, 20 Jahren siehst und nicht wir. Unsere Zeit, die war, wir haben unser Ding gemacht und jetzt ist es deins und deine Entscheidungen und wir unterstützen dich da. Sie beraten mich auch in vielen Themen, wo sie der Meinung sind, dass es anders vielleicht besser wäre, nehme ich auch oft an. Nicht immer natürlich. Aber das ist auf jeden Fall eine große Unterstützung und ich habe auf jeden Fall Die beiden hinter mir, die unterstützen mich in allen Ideen, weil das ist ja doch tatsächlich für viele Häuser ein großes Problem, wenn ich mich so umhöre von alten Kollegen, wo die Eltern einfach nicht losgelassen haben und letztendlich sind die Kinder dann einfach wieder gegangen und haben gesagt, nee, was will ich hier, was will ich mit einem Haus, mit dem ich mich nicht identifizieren kann, dafür arbeite ich zu viele Stunden und bin nicht stolz drauf, das macht keinen Sinn.
Trotzdem Druck verspürt, dass du nicht gleich alles umschmeißen möchtest oder?
Ja, natürlich vor allem auch den Gästen gegenüber habe ich das sehr langsam angegangen, meine Linie da reinzubringen, weil ich doch versucht habe, irgendwie alle oder möglichst viel mitzunehmen. Das ist mir aber auch nicht gelungen. Nicht jeder mag Veränderungen. Natürlich auch durch die Nachhaltigkeit der Produkte und durch die hohe Qualität der Produkte hat sich natürlich auch preislich einiges geändert. Das hat nicht jeder mitgemacht. Ich würde das vielleicht auch nicht mehr so schleichend machen, ein bisschen rabiater. Aber jetzt hinterher bin ich natürlich schlauer, da würde ich mir 1-2 Jahre sparen und gleich mein Ding durchziehen.
Warum? Warum würdest du das rabiater angehen? Hast du das Gefühl, du hast ein bisschen Zeit verloren, oder?
Ja, klar, natürlich könnten wir schon an anderer Stelle stehen, wie wir heute stehen. Das heißt, verlorene Zeit ist es auf jeden Fall nicht, das ist vielleicht der falsche Ausdruck. Aber ich hätte vielleicht schon früher meinen Stempel da richtig drauf gedrückt und man hat ja auch viele Gäste, die hören, dass da ein junger Kerl kommt, der hat in 3-Sterne-Restaurants gearbeitet und von weit her fahren und dann natürlich auch eine hohe Erwartungshaltung haben. Und dann macht man in erster Linie natürlich nur den alten Stiefel mit ein paar neuen Gerichten. Ja, die sind dann natürlich erstmal auch etwas distanziert oder haben sich mehr erwartet. Also das Publikum, das man braucht und will, hätte man vielleicht früher abgeholt.
Wenn jemand liest, da kommt jetzt ein junger Koch, der hat in Läden gekocht, die 3 Sterne haben. Glaubst du, das schreckt auch Leute ab? Oder glaubst du, es holt mehr Leute ab?
Ich habe mich da tatsächlich auch mit einem Tester vom Gib Michelin schon drüber unterhalten, dass ich auch Angst habe vor einem Stern. Also inzwischen, das war vor 4 Jahren, inzwischen ist es nicht mehr so groß, die Angst. Zeigen ja auch viele Kollegen in der Region, dass es geht und dass es möglich ist und angenommen wird. Aber auf jeden Fall schreckt es sicherlich auch viele Leute ab. Da sind wir wieder beim Bildungsauftrag. Wir müssen es den Leuten beibringen, dass Sterne-Gastronomie nicht ein Menü für 180, 200, 250 Euro ist, sondern wir können mit ehrlichen, guten Zutaten, das zeigen viele Kollegen in der Region, auch wirklich faire Menüs machen, die natürlich mit einem riesen Personalaufwand veredelt sind, ja, und sensationell schmecken, wunderschön aussehen, aber in erster Linie schreckt sicherlich einige Leute ab. Aber es zieht auch sicherlich genug.
Ich glaube, dein Konzept ist darauf ausgelegt, einfach die Leute auch heranzuführen. Du baust hier gerade eine Hütte, damit die Leute länger hier bleiben, damit sie die Zeit genießen, vielleicht ein bisschen entschleunigen, oder?
Ja, genau. Ich sehe das oft. Natürlich müssen die meisten auch arbeiten am nächsten Tag und wollen kurz Abendessen gehen. Das ist natürlich verständlich. Aber wir bauen gerade eine Apero-Hütte am Waldrand. Wir haben so eine schöne Lage hier. Da fließt der Bach vorbei. Und ich möchte die Gäste einfach zum Apero, wie das in südlichen Ländern gang und gäbe ist, dass man einfach zum Aperitif geht, bevor man zum Abendessen geht. Und dieses Lebensgefühl auch ein bisschen nach Oberfranken holen. Und so die Intention war eigentlich die Beachbar, aber wir haben natürlich keinen Strand hier und möchten uns natürlich auch ans Terroir anpassen. Und deswegen haben wir vom Design dunkle Töne aufgegriffen, vorm Waldrand direkt schmiegt sich das da richtig schön rein. Man sitzt in der Natur und so wollen wir einfach die Gäste auch ein bisschen länger im Haus halten.
Du hast ja in der Beachbar gearbeitet. Da warst du in Australien für ein Jahr?
Ja.
Eineinhalb?
Ein Jahr, ja.
Was hat dich an Australien so fasziniert?
In Australien hat mich am meisten fasziniert der Umgang mit dem Essen. Man denkt so, Australien hat keine eigene Küche. Ja, das ist, was ist es? Englisch, ein bisschen japanischer Einfluss. In Melbourne waren tatsächlich auch viele Griechen, eine große griechische Community. aber keine eigene Küche haben sie eigentlich nicht. Aber sie haben ein unglaubliches Verständnis für Produkte und für Qualität. Sowas wie ein Kaffeevollautomat wird man in Melbourne oder Australien nicht finden. Das ist für die völlig absurd. Die wollen gute Produkte und das hat mich sehr begeistert. Und Melbourne ist einfach eine der Food-Metropolen der Welt, auf jeden Fall. Da ist eine ganz, ganz geile Szene da.
Findest du, das fehlt in Deutschland, diese Esskultur, dass man sich abends, dass man es genießt, dass man sich Zeit nimmt, dass man die Produkte wertschätzt?
Auf jeden Fall, es fängt schon bei der Dauer an, des Essens. Meine Freundin sagte immer, sie war im Schüleraustausch in Frankreich und wie da zum Mittagessen aufgetischt wurde, völlig normal. Die haben sich da eine Stunde hingesetzt. Da kam eine Käseplatte zum Schluss auf den Tisch. Das ist eine ganz andere Mentalität wie bei uns. Schnell, schnell. Ich finde, man merkt das schon auch, wenn man muss nur nach Straßburg, man muss nur über die Grenze, wenn man da in eine Metzgereiauslage reinschaut. Ja, da hängen Pulle im Federkleid, da liegen Schweinsköpfe, da sind alle Stücke von jeglichen Tieren aufgebahrt. Das findest du in Deutschland fast gar nicht mehr, aber weil es auch leider einfach immer weniger Leute selbst verarbeiten und selbst kochen, da fehlt auf jeden Fall bei uns die Mentalität und auch die Wertschätzung. Wie oft ich höre, so nachhaltig, das können wir uns nicht so leisten. Jeder, der in Deutschland arbeiten geht, kann sich das leisten, da bin ich überzeugt davon. Aber die Prioritäten liegen einfach woanders. Wir geben das Geld für Klamotten, Handys, Streamingdienste. Ja, ich verstehe, mit all dem könnte ich mir das auch nicht leisten. Auto hat so einen hohen Stellenwert in Deutschland, was hier für Autos rumfahren. Und keiner kann sich gutes Essen leisten oder wenig. Das ist ein bisschen
wahrscheinlich ironisch. Hat man sogar viel mehr von gutem Essen als von einem schönen Auto. Man konsumiert ja etwas, man führt etwas seinem Körper hinzu. Nicht umsonst gibt es den Spruch, du bist, was du isst. Ja. Ihr arbeitet auch sehr viel mit lokalen Bauern, Gemüsehändlern, Farmen zusammen. Warum? Was ist da euer Antrieb? Also ihr könntet es ja einfacher haben. Ihr müsstet nicht so viel Zeit investieren. Du müsstest nicht so viel mit dem Auto rumfahren, die Leute selber besuchen. Aber du liebst ja den Austausch. Du, was?
Am meisten treibt mich an, ist, dass einfach in der Industrie, in der Lebensmittelindustrie viel Mist getrieben wird. Und ich will das nicht essen. Ich möchte es selber nicht essen und ich möchte die Produkte nicht verarbeiten und auch nicht verkaufen. Und deswegen suchen wir uns unsere Produzenten aus und pflegen einen ganz engen Kontakt auch mit denen. Man kann auf Mengen zu gewissen Zeiten besser eingehen, wir können den Produzenten helfen, die sagen, hey, wir kriegen am Markt das und das nicht verkauft, willst du das nehmen, ich mache dir einen guten Preis. Das hat so viele Vorteile. Für uns ist es einfach viel Arbeit und auch trotzdem viel Fahrerei, aber es könnte natürlich auch jede Woche der 40-Tonner kommen, der die Paletten ablädt, aber genau, von sonst woher, wo man nicht wissen, wo es herkommt. Wir haben Rindfleisch aus dem Nachbarort, das ist Mutterkuhhaltung, Weidehaltung, das ist ja fast ausgestorben, das gibt's gar nicht mehr, dass die Kälbchen bei der Mutter bleiben. Das ist so schön, wenn wir das von hier haben und das in einer Top-Qualität. Ja, was soll ich denn dann von woanders, soll ich mir dann aus Holland irgendein Rindfleisch bestellen? Oder das macht einfach keinen Sinn. Genauso mit dem Schweinefleisch. Ich habe einen alten Schulfreund, der hält für mich Schweine. Ich sag dem, ich will nächstes Jahr 3 Schweine, eins dann, eins dann, eins dann. Ja, und dann zieht die für mich auf. Ich habe kein Stückchen Schweinefleisch in meiner Küche, wo ich das Schwein nicht vorher gestreichelt habe. Egal in welchem Alter, ob es klein war, aber ich habe jedes Schwein gesehen und da ist man auch einfach immens stolz drauf, wie wenn man sich jetzt einfach ein Schweinekarree bestellt und den Vakuumbeutel aufschneidet und das in die Pfanne haut. Wenn man den Kontakt zum Tier hatte, dann hat man auch eine ganz andere Ansicht und Ehrfurcht davor.
Aber wahrscheinlich auch hochkomplex in der Planung, oder wie geht's ihr damit um? Wie planst ihr für das ganze Jahr voraus, wenn du jetzt zu deinem Kumpel sagst, ich brauche 3 Schweine?
Wir sind sehr, sehr flexibel. Wenn die Schweine, manche wachsen natürlich schneller und müssen wir früher schlachten, damit sie auch nicht zu dickes Fett drauf haben, was die Gäste dann wiederum nicht wollen. Also wir müssen schon trotzdem auch auf den Markt eingehen. Aber wir sind da sehr flexibel. Wir haben eine Speisekarte, die wir wirklich alle 2-3 Tage irgendeine Kleinigkeit ändern. Aber das liegt eben auch genau an dieser, wenn der Gärtner sagt, er hat jetzt keine Kohlsprossen, ja, dann habe ich keine Kohlsprossen. Also muss ich auf der Karte was ändern und muss mir dann nicht von sonst woher das gleiche Produkt bestellen. Sondern wir sind da sehr flexibel, wenn der Jäger kommt und bringt mir Aufbruch von 2, 3 Rehen. Ja, dann schreibe ich den auf die Karte, wenn ich das habe. Und wenn es leer ist, dann muss ich es wieder streichen. Also wir müssen da sehr flexibel sein, unsere Lieferanten auch irgendwo und natürlich auch unsere Gäste. Wir haben oft das Thema, man liest im Internet, schaut sich kurz die Speisekarte an und freut sich auf ein Gericht. Und dann kommt man ins Restaurant und dann ist gerade das Gericht getauscht worden. Ich verstehe jeden, wir sind da natürlich im Internet nicht so schnell, weil es oft kurz vorm Service auch passiert. Wir versuchen das, dass man das regelmäßig anpassen, aber trotzdem tut es mir leid um jeden, der dann was verpasst.
Aber auf anderer Seite immer was Neues zu entdecken hier, oder?
Auf jeden Fall, auch neue Produkte, ja, ob es der Sohn vom Gärtner ist, der sagt, hey, ich baue jetzt das und das an, probier das mal und probier dich damit aus und sag mir dann, was du draus gemacht hast, dass ich das am Markt auch den Gästen erzählen kann, also den Kunden. Also auf jeden Fall immer wieder spannend, oder es machen neue Betriebe auf, die oder vermarkten sich auf einmal selber. Also es ist immer Leben drin und passiert immer was.
Wir haben vorher im Interview, was wir vorher auch wahrscheinlich ausspielen werden, darüber geredet, dass Bio nicht die Lösung ist, wahrscheinlich. Dass es bessere Ansätze gibt, dass wir regionaler denken müssen, nachhaltiger, saisonaler. Wie ist da deine Meinung dazu?
Also das Bio-Siegel gehört auf jeden Fall überarbeitet, da die Erwartung vom Verbraucher einfach nicht die ist, die geboten wird. Meistens ist es einfach der Mindeststandard, der eingehalten wird, der natürlich besser ist wie bei konventioneller Ware. Ja, Thema Pestizide, das ist natürlich ein großes Thema, auch Gift. Wir können doch nicht einfach irgendwie alle unsere Felder mit Gift bespritzen und das dann der ganzen nächsten Generation sagen, so hier, Steffeld. Ja, die Zeiten sind überholt. Wir müssen auf jeden Fall das Bio-Siegel hinterfragen, inwiefern jetzt ein neues oder ein alternatives Siegel die Lösung wäre, das steht sehr in Frage. Letztendlich, wenn die Industrie sich auf so ein Siegel stürzt und das finanziell ausschlachten will, dann wird auch ein neues Siegel irgendwann verramscht.
Missbraucht.
Genau.
Sagen wir es mal so.
Genau.
Aber wir hatten einen interessanten Lösungsansatz, zum Beispiel auch auf Speisekarten zu schreiben, wo die Produkte herkommen.
Wir sehen das zum Beispiel auch in Nachbarländern wie in der Schweiz, das ist Gesetz, dass auf der Speisekarte deklariert sein muss, aus welchem Land das Fleisch, der Fisch, egal was kommt. Und ich fände das so wichtig, auch für die Aufklärung der Gäste. Ja, man kann natürlich ein Roastbeef Steak für 23,50 verkaufen, aber da muss dabei stehen, dass es aus Uruguay kommt. Es ist absurd, dass mit dem weiten Weg und der Schifffahrt noch günstiger ist wie ein deutsches Fleisch, aber wir müssen das ganz klar aufklären, wo was herkommt. Und ja, das brauchen wir vielleicht auch irgendwie ein Stück weit unsere Regierung dazu, die uns da ein bisschen unter die Arme greift, ehrliche Produkte zu verkaufen.
Seid ihr da Vorreiter? Setzt ihr das auf eurer Karte schon um? Oder?
Ja, wir machen das extrem. Also ich schreibe eigentlich bei jedem Produkt dazu, wo es herkommt. Weil mir das einfach wichtig ist und weil ich stolz drauf bin und das natürlich auch dem Gast weitergeben möchte und vielleicht auch den einen oder anderen gedanklich anzustoßen. Cool, das kommt von da und da und vielleicht auch auf anderen Speisekarten zu gucken.
Also das sieht man noch nicht so oft, dass die Leute, es ist immer wie so ein Verkaufsargument. Hier, wir kaufen das regional, aber aus Überzeugung einfach zu sagen, ich will das zeigen, ich will auch zeigen, mit wem ich alles zusammenarbeite, weil ich habe das Gefühl, viele wollen das auch vertuschen.
Ich glaube, das ist der Hauptgrund natürlich, wenn es nicht dabei steht. Wenn die Leute stolz drauf wären, dann würde das dabei stehen. Und es gibt ja auch genug Restaurants. Ich sag mal, es gibt wirklich qualitativ sehr, sehr gutes Fleisch, das aus den USA kommt. Und das schreiben ja auch wirklich viele dazu. Das ist ein Top-Produkt. Die Leute sind stolz drauf, die Köche sind stolz drauf, deswegen schreiben sie es auf die Karte. Das ist natürlich jetzt nicht der nachhaltige Weg, über den wir gerade diskutieren. daher wollen wir sowas gar nicht produzieren. Das sind Top-Produkte, da, über die Qualität braucht man da nicht streiten. Aber das ist schon mal ein Ansatz, der Stolz, wo es herkommt. Das einfach wollen wir unseren Gästen einfach weitergeben.
Ihr habt gerade auch ein anderes Projekt am Laufen gehabt mit einer regionalen Schule hier. Da warst du vor Ort und hast mit den Kids gekocht. Was habt ihr da eigentlich gekocht?
Wir haben tatsächlich Fischstäbchen gemacht. Es geht ja darum, um einfach eine vierte Klasse von der Grundschule zu begeistern für Essen. Ja? Es sollte natürlich auch irgendwie gesundes Essen sein, aber man kann jetzt irgendwie mit Gemüsesticks vielleicht auch die Kinder nicht so begeistern wie mit Fischstäbchen. Und so haben wir einfach von einer Bachforelle aus dem Trebgastal, die haben wir mit den Kindern filetiert und da einfach schöne Fischstäbchen dazu gemacht und einen leckeren Dip und einen Gurkensalat. Und das ist auch super angekommen bei den Kids. Die haben sich da richtig dafür begeistert. Und
wie viele wollen jetzt Koch werden?
Ja, da gingen viele Hände hoch, auf jeden Fall. Ist ja schön. Ich hatte leider keine Ausbildungsverträge dabei an dem Tag, aber.
Ist es gerade bei euch mit dem Personal ein Problem oder mit gute Leute zu finden? Oder wie ist die Lage gerade bei euch?
Bei uns ist die Lage eigentlich wirklich schlimm. Wir haben immer wieder Initiativbewerbungen mit super Leuten, die natürlich auch aus der Region kommen. Aber da wir hier wenig Tourismus haben, haben wir natürlich auch wenig Zulauf von von Mitarbeitern von weiter her. Ich sag mal, ob ich jetzt in einem Wirtshaus in Oberfranken oder in Südtirol oder Tirol, ist natürlich eine Region, die natürlich durch sich selber schon mehr lockt. Da sind wir ein bisschen im Hintertreffen. Genauso für einfache Berufe wie eine Küchenhilfe oder jemanden, der uns beim Spülen hilft. Das sind meistens Leute ohne Führerschein. Und wir haben hier keine öffentlichen Verkehrsmittel. Wir sind 7 Kilometer von Bayreuth weg. Und das ist ein Riesenthema. Da würden wir schon zum Teil Leute finden, aber wir haben keinen, der hier rauskommt. Das ist wirklich ein schweres Thema. Wir versuchen, unseren Betrieb so klein wie möglich zu halten, um die Qualität abzuliefern, die wir schaffen. Und wenn wir wieder mehr Mitarbeiter haben, dann können wir vielleicht auch wieder mehr machen.
Wie kriegt man das als Gastronom hin, die Mitarbeiter zu halten, zu schauen, dass die Qualität stimmt?
Ja, natürlich braucht es gerade in unserer Liga Mitarbeiter, bei denen das Feuer brennt für tolle Produkte, für tolle Gastronomie, die das natürlich auch in ihrer Freizeit wertschätzen und auch gern gut essen gehen. Wir können nicht mit tollen Arbeitszeiten locken. Also bei uns ist natürlich Feiertags und Wochenende die Hauptzeit. Aber ich sage mal, das antizyklische Frei Montag, Dienstag ist eigentlich viel besser. Man kann ins Schwimmbad, es ist nicht viel los. Man kann an beiden Tagen einkaufen. Es hat auch wirklich, wirklich viele Vorteile. Und wenn man feiern gehen will, ich glaube, es gibt auch immer und überall Gastronomen, die Montagabend ein bisschen feiern wollen.
Ja, definitiv. Ich glaube, da gibt es die ein oder andere Story. Genau. Jetzt haben wir schon über so viel gequatscht. Ein ganz großes Thema ist auch dieses, ich habe ein Interview von dir gelesen, da redest du über ein glückliches Umfeld. Wie kriegt man das hin? Also, als wir hier reingekommen sind, hast du uns nach 10 Minuten gesagt, dass deine Mitarbeiter, sogar deine Mama und dein Papa, mit Mama und Papa ansprechen. Wie kriegt man dieses Familiäre so hin, dass sich alle wohlfühlen?
Ich glaube, es ist auch sicher nicht jedermanns Sache. Ja? Ich glaube, es braucht auch die richtigen Leute dazu, so wie sich jeder Mitarbeiter sein Haus sucht. Wenn man da auch lang bleibt in der Gastronomie, ist ja trotzdem üblich, dass man schnell wieder weiterzieht, um möglichst viel zu sehen. Also man braucht schon auch die richtigen Mitarbeiter dazu, die eben stolz drauf sind, was man hier macht und das Persönliche auch wertschätzen. Ja, ob jetzt alle Mitarbeiter Mama und Papa sagen
müssen. Müssen sie nicht.
Ich habe versucht, da meine Schwester ein Kind bekommen hat, jetzt habe ich versucht, Oma und Opa zu etablieren.
Oh. Umgewöhnungsphase. Das ist die größte Veränderung hier, oder? Oder welche Veränderungen stehen jetzt in naher Zukunft noch an?
Die Liste an Plänen, die ist riesig. das Budget aber klein. Für uns wäre ein Riesenthema einfach Übernachtungsmöglichkeiten. Echt einen großen Radius, wo die Gäste herkommen und viele Fragen nach Zimmern, auch viele auf der Durchreise, die einfach von der Autobahn kommen, gut essen wollen, die fragen, wo man übernachten kann. Das ist für uns ein Riesenthema, aber natürlich auch eine Rieseninvestition. Und wir haben gerade so schwierige Zeiten, natürlich nach Covid, die Nachwehen, ja, über Nahost braucht man nicht reden. Jetzt wieder die Mehrwertsteuererhöhung. Das letzte Jahr lief dann hinten raus so super und die Mehrwertsteuererhöhung, das sind ja im Endeffekt, ja, das waren 12%, also das.
Man merkt's.
Ja, es tut jetzt aber erstmal keinem weh, ob das Gericht jetzt 30 oder 33 Euro kostet keinem weh, tut keinem weh, aber wir haben das schon sehr gemerkt, jetzt der Winter war schon sehr ruhig, also die allgemeine Stimmung ist generell sehr zurückhaltend.
Ich glaube, viele haben halt auch Angst vor dieser unsicheren Zeit, man weiß nicht, was passiert, halten sich vielleicht auch zurück und ich glaube, da ist es gerade wichtig, sich zu vernetzen, einfach auch wieder Gemeinschaft zu leben und gemeinsam das anzugehen.
Ja, auf jeden Fall. Das Netzwerk ist, wir sind da auch sehr in Austausch mit Kollegen und das tatsächlich in ganz Europa, nicht nur hier in der Region. Wir hören in die Urlaubsregionen und natürlich auch in die Städte, aber natürlich auch auf die kleinen Wirtschaften auf dem Land. So beobachten wir den Markt natürlich trotzdem und tauschen uns da aus oder reden auch über Lösungen mit Kollegen, was wie kann man dem entgegensteuern?
Ja, du bist aber noch sehr vernetzt nach in die Schweiz.
Ja.
Die haben ja aber ein anderes System, oder? Also bei denen ist die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel oder auf Restaurants nicht so hoch.
Ja, das ist tatsächlich in vielen Nachbarländern so, dass die Gastronomie eine verminderte Mehrwertsteuer haben. Also ich glaube, Italien zum Beispiel ist ein super Beispiel. Da ist es gibt es auf ganz wenig Dinge eine verminderte Mehrwertsteuer. Das sind Arzneimittel, zwei, drei andere Sachen und eben die Gastronomie. Aber das ist, finde ich, ein Riesenthema. Und das müssen ja auch nicht die 7% sein, die es für kurze Zeit waren, sondern man kann sich ja irgendwie auf eine Zwischenlösung von 10,5 oder 12%, aber einfach so ein bisschen die Entlastung. Wir haben einen Riesendruck, die Dienstleistung, die Lohnkosten, die natürlich auch in den letzten Jahren extrem gestiegen sind. Wir verkaufen Lebensmittel. Und ich sage das immer, es ist ein super Beispiel ist dafür, wir sprudeln Wasser auf und das aber aus Nachhaltigkeitsgründen. Aber wir können das natürlich nicht für einen Euro verkaufen. Also die Anlage ist teuer, aber letztendlich das Teuerste an der Gastronomie ist die Dienstleistung, die erbracht werden muss. Und da würde uns auf jeden Fall steuerliche Entlastung extrem helfen und auch vielleicht der ein oder anderen Urlaubsregion im Ausland, wo es doch sehr günstiges Essen gibt, auch ein bisschen konkurrenzfähiger machen.
Ja, definitiv. Also sollte man diskutieren auf jeden Fall. Wichtig ist es, dass wir uns da zusammenschließen, dass wir Netzwerke schaffen, Netzwerke bilden und auch Diskussionen anstoßen. Du bist ja Wir werden ja ein Festival haben zu Tisch 24. Da wirst du ja auch vor Ort sein. Da wird es ja nicht nur Foodstände, sondern auch Gesprächsrunden geben. Und da werden wir genau solche Themen wahrscheinlich diskutieren und diskutieren können. Wir werden zahlreiche Gäste einladen. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Auf was freust du dich denn besonders bei zu Tisch?
Ich freue mich einfach auf diesen Marktplatz. Es sind aus der ganzen Region sind so viele tolle Produzenten auch da, mit denen man ins Gespräch kommt, die man vielleicht vorher nicht kannte oder einfach den Kontakt pflegt oder sich austauscht über die Produkte, die man vielleicht schon von denen hat. Genauso ist es einfach schön, ich glaube, letztes Mal waren es fast 7000 Menschen dort. Davon achtet sicherlich nicht jeder im Alltag auf nachhaltiges Essen, aber wir haben dann Platz geschaffen, um das den Leuten beizubringen und zu sagen, mit so einer großen Community zusammenzustehen und den Leuten zu sagen, hey, schaut mal, wir machen was anderes. Wir machen das nachhaltig und trotzdem geil und ihr könnt es trotzdem bezahlen. Denkt da ein bisschen drüber nach auch.
Ich glaube, das ist die Kombi. Also es ist nicht, wir zeigen nicht mit dem Finger auf irgendwelche anderen und sagen, die machen das schlecht, sondern wir gehen einfach voran, wir machen Sachen anders. Es gibt ein Unterhaltungsprogramm, auch für Kinder sind wieder Backkurse dabei oder Kochkurse. Also für jeden ist was geboten. Und das war letztes Jahr auch ein Riesenerfolg, dass die Leute gesagt haben, das ist einfach schön, einfach zu sehen, wie die, dass man Sachen wieder anfassen kann, dass die Kinder dafür begeistert werden, dass die Leute anfangen zu hinterfragen, weil das passiert ja so selten.
Das ist, glaube ich, ein Riesenthema, einfach die Kinder zu begeistern. Ein Kind ist, kann so wählerisch sein beim Essen, aber es kann sie auch genauso so sehr dafür begeistern und einfach Spaß dran haben am Essen und an Lebensmitteln im Allgemeinen. Und ich glaube, das ist ein Riesenthema, wo das einfach der perfekte Platz dafür ist, alt und jung einfach für gutes Zeug zu begeistern.
Glaubst du, das ist ein Generationenproblem? Oder glaubst du, man kann das jetzt nicht auf Generationen beziehen? Oder Wie stehst du dazu?
Ich glaube, man kann es auf jeden Fall gar nicht auf Generationen beziehen. Natürlich ist die Lebensmittelindustrie in Deutschland extrem gewachsen und es wurde vielleicht in den letzten Jahrzehnten nicht so hinterfragt. Der Markt wurde größer, es war immer mehr verfügbar, es gab alles. Es ist aber auf jeden Fall falsch, das jetzt irgendwie auf eine Generation zu schieben oder dass junge Leute nachhaltiger essen. Ich glaube, das ist eine Typfrage und es gibt es in allen Generationen, ganz gemischt. Es gibt Leute, die wollen sich mit dem Thema auseinandersetzen und es gibt Leute, denen ist halt wurscht oder die wollen es gar nicht oder so. Ich glaube, das kann man sieht es auch an unserem Publikum im Restaurant, das ist so gemischt zwischen jung und alt. Also auch das Bewusstsein, Geld für Essen auszugeben, das sieht man bei uns wirklich durch alle Generationen. Ist genauso wichtig, die Kinder auch mit in gute Restaurants zu nehmen. Das gehört ja auch irgendwo zur kulinarischen Erziehung dazu.
Nicht nur McDonald's und Pommes,
ja, sondern genau,
auch mal
ja.
Sehen, wie es ist, wenn man zusammensitzt.
Ja.
Wie man ein Essen zelebriert, wie
ja.
Man sich die Zeit nimmt, wie man es ja. Genießt.
Genau, und das schon den Kleinen beibringen. Ich glaube, das ist ein guter Ansatz und das Thema hinterfragen tun sicherlich die meisten. Ich glaube, aber man kann es einfach nicht auf die Generationen runterbrechen. Das ist einfach gemischt, wie bei jedem Thema eigentlich. Es gibt überall Gutes und Schlechtes sicher.
Wann hast du angefangen, Sachen zu hinterfragen?
Bei mir ist es eigentlich gewachsen, je mehr Produkte ich in der Hand hatte. Und ich habe das Glück gehabt, ich habe wirklich in tollen Läden gearbeitet und mit tollen Produkten. Ich durfte immer mit den besten Produkten arbeiten. Das, deswegen ist meine Begeisterung für die Produkte auch so extrem groß. Aber man braucht auch schlechte Produkte in der Hand, um zu realisieren, was es eigentlich gibt und lese mich da auch viel drüber ein oder bei Reisen sieht man das ein oder andere, wo man sich denkt, krass, das wusste man gar nicht. Genauso braucht es auch die richtigen Firmen, die dir sagen, wir haben zum Beispiel im Kaffee einen super Partner mit Amate, das einzige Slow-Food-zertifizierte Kaffeehersteller in Europa und die gehen einfach neue Wege und die haben uns gefunden, aber es braucht vielleicht auch jemanden, der dich aufklärt und dir den Denkanstoß gibt, um so zu denken.
Da ist wieder das Netzwerk ganz wichtig, dass man auch wieder mal eine andere Meinung hört, einfach mal auch sieht, was die Kollegen machen. Wann hattest du das letzte Mal einen Aha-Moment, wo du dir gedacht hast, so, das könnten wir auch bei uns umsetzen oder?
Das habe ich tatsächlich sehr häufig oder man möchte ja auch nichts kopieren, aber man geht immer mit offenen Augen, ob man jetzt hier in der Region irgendwo in einem Wirtshaus ist oder in einem Sterne-Restaurant oder im Urlaub in den letzten Ecken, man nimmt sich immer was mit und man möchte natürlich auch dem Publikum hier das Beste, Bestmögliche bieten und anbieten und da gibt's ja in Sachen Nachhaltigkeit, in Sachen Produkten oder Kombinationen, man hat immer die Augen offen, ohne tatsächlich auch zu versuchen, irgendwas oder jemanden zu kopieren.
Man muss sich ja Inspiration holen.
Genau.
Also das ist ja wie bei der Kunst, da sagen auch Leute, es gab schon alles.
Ja.
Man muss einfach verschiedene Blickwinkel drauf haben. Ich glaube, erst dann, wenn man
auch sehr viel gesehen hat, kann man das einsetzen. Dann kann man sagen, hier hatte ich die Idee, oder dann hat man so ein kleines Portfolio im Hinterkopf und sagt, heute probiere ich mal Folgendes. Und setzt es dann einfach um.
Die Zeiten ändern sich auch. Also das wird auch nie aufhören. Ich sage auch gerne zu meinen Mitarbeitern, bei uns wird sich einfach immer was ändern. Wir sind wie ein Chamäleon in der Gastronomie. Wir müssen immer auf neue Zeiten, auf neues Publikum, auf andere Produkte. Wir müssen uns immer anpassen und nicht immer nur Trends hinterherlaufen. Das ist auch der falsche Weg. Vielleicht auch Trends setzen und den Markt erkennen. Das ist, glaube ich, in der Gastronomie ein ganz, ganz wichtiges Thema.
So, dass der Markt schnelllebiger geworden ist, oder?
Ja, das definitiv so. Gerade so Trends sind, glaube ich, sehr schnelllebig geworden. Hashtag Superfood. Es kommt irgendwie immer mal wieder ein Produkt auf und wird als das beste und gesündeste und vitaminreichste angepriesen.
Sollte man definitiv hinterfragen dann.
Ja, genau. Und es gibt es dann halt irgendwann auf jedem Frühstücksmüsli, in jedem Hotelbuffet, und ein paar Jahre später ist dann aber auch meistens wieder weg, weil es doch irgendwie die heimische Blaubeere einfach mehr kann.
Denkst du, du bist als Koch Handwerker oder Künstler, oder wie würdest du dich selber beschreiben?
Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr künstlerischer Beruf. Das ist mir auch das Allerwichtigste am Kochen. Ich vergleiche es gerne mit der Musik, einfach Noten, Instrumente, Tonlagen. Wir haben so viele Möglichkeiten und können die einfach unterschiedlich komponieren. Das ist eigentlich das Tollste am Beruf. Aber grundsätzlich sehe ich mich als Handwerker, und das finde ich auch ein bisschen schade in Deutschland, dass der Beruf Koch in der Industrie- und Handelskammer und nicht in der Handwerkskammer ausgebildet wird. Also faktisch sind wir eigentlich ja nur Händler, aber das sehe ich gar nicht. Der Beruf ist so toll, der vereint das Metzgerhandwerk, das Bäckerhandwerk.
Natürlich nicht in der Extreme.
Natürlich aber nicht extrem, also ich möchte es gar nicht runterreden, jetzt die beiden Berufe. Ich sage immer, ich bin Koch und kein Bäcker, aber trotzdem ist es natürlich alles irgendwo ein Bestandteil davon. Und das Handwerk ist einfach das Ausschlaggebende an dem ganzen Beruf. Und deswegen finde ich es tatsächlich auch ein bisschen schade, dass es so in Deutschland so ein bisschen abgetan wird eigentlich als Händler oder Dienstleister.
War das in den anderen Ländern anders? Oder?
In anderen Ländern ist es tatsächlich ganz anders. Mein Beispiel natürlich kulinarisch, allen voran Frankreich, wo der Meisterkoch einfach der Moff, der beste Arbeiter Frankreichs, das ist eigentlich das Ding und weltberühmt. Diese französische Flagge am Kragen, die kann man sich nie einfach drauf drucken lassen, sondern die bekommst verliehen. Das sind so wichtige Themen. Warum darf ein Metzger oder ein Bäcker eine Filiale nur mit einem Meisterbrief aufsperren? Aber ein Restaurant darf einfach jeder aufmachen. Ich glaube, das ist ein Thema, was uns auch wirklich weiterhelfen könnte, einfach für die Nachhaltigkeit und die Qualität.
Und auch wieder die Wertschätzung am Beruf selber.
Ja. Ja.
Was sind so deine langfristigen Ziele oder mittelfristig und langfristigen Ziele?
Also klar, langfristig steht ganz klar die nächste Generation, die noch nicht in den Startlöchern steht, aber soll natürlich trotzdem einfach das Haus weiterführen. Das ist einfach langfristig das Allerbeste. Eben wie schon angesprochen, Zimmer, irgendwie ein kleines Hotel draus zu machen. Wir wollen uns nicht vergrößern. Das ist das Letzte, was ich will, irgendwie noch anbauen und noch mehr. Ich möchte kleiner und besser werden, und da sind wir auf jeden Fall extrem dran, das in den nächsten Jahren sicherlich auch umzusetzen.
Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, wenn die nächste Generation da mal da wäre und sie sagt, ich möchte nicht Koch werden? Was dann wäre?
Ja, um Gottes Willen, das ist ja, damit muss man auf jeden Fall rechnen. Hätte er bei mir so genau, also ich habe immer gesagt, ja, aus Zürich hätte mich keiner mehr wegbekommen, wenn ich das Haus hier nicht hätte. Ja. Trotzdem war es dann die Verbundenheit und natürlich auch der Stolz auf diese über 100 Jahre lange Tradition, natürlich auch die Bühne, mich auszuleben kulinarisch. Das ist natürlich, wenn du wo angestellt bist, musst du natürlich auch immer anderen Gesetzen folgen. Das alles, ja, spielt eigentlich, spielt da eigentlich mit rein.
Ja. Wahrscheinlich, wenn man wieder dieses glückliche Umfeld schafft, dann sind ja wieder eigentlich alle Voraussetzungen gegeben.
Genau, ich glaube, egal was man macht, man muss Spaß dran haben und das ist wirklich wurscht, in welchem Beruf oder was man macht, der Spaß und die Leidenschaft, das sind das Wichtigste und treiben einen an, früh aufzustehen und einen neuen Tag und jeden Tag versuchen, ein Stück besser zu werden. Das finde ich auch immer irgendwie wichtig. Man muss nicht wirklich jeden Tag was besser machen, aber ich finde, schlechter machen sollte man es einfach auch nicht. Und dazu braucht man einfach, dazu braucht man Spaß und auch Stolz, dass das so funktioniert.
Gab es bei dir mal eine Zeit, wo du den Spaß verloren hattest, oder?
Ja, ich habe auf jeden Fall am Anfang hier in Franken wieder, wo ich auch gemerkt habe, dass viele Gäste einfach den Schritt mit mir nicht mitgehen wollen, habe ich das natürlich schon auch angezweifelt, ob das der richtige Weg wäre oder ob es doch woanders. Ich habe auch vorher immer gesagt, wenn ich es nicht schaffe, meine Produkte, diese top nachhaltigen, qualitativen Produkte hier zu verkaufen, dann bin ich auch hier falsch. Dann muss ich vielleicht trotzdem einfach sagen, hey, ich stelle mich jetzt nicht hin und kaufe mir ein Schwein von irgendeinem nordrhein-westfälischen Riesenschlachter, nur dass ich den Preis der Region erfüllen kann. Nee, dann bin ich hier falsch. Und dann muss ich auch sagen, einfach die Tradition kann ich so nicht weiterführen, weil mir einfach die Freude und der Stolz dabei fehlen. Deswegen gab es auf jeden Fall zwischenzeitlich definitiv Überlegungen, ob das der richtige Weg ist. Aber ich glaube, wir haben uns gut entwickelt und sind auch sehr stolz, hier in Franken das Haus zu führen.
Wunderschöne Lage. Euer Konzept sehr überzeugend, sehr schön. Es ist auch schön zu sehen, wie das Team hier funktioniert. Und der Gedanke, dass ihr nicht einfach größer werden wollt und mehr Gewinn machen wollt, sondern Zufriedenheit. Ich glaube, das ist halt auch ein ganz großer Begriff, wo man sagt, wir sind zufrieden damit, aber wir wollen, Zufriedenheit ist vielleicht der falsche Begriff, sondern diese Dankbarkeit zu sagen, uns reicht es, wir wollen jetzt besser werden. Nicht immer nur Geld, 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 sondern wir wollen dem Gast, dem Kunden in dem Fall, einfach ein Erlebnis bieten, wir wollen ihm ein besseres Erlebnis bieten und das ist schön bei euch zu sehen.
Ja, wir versuchen natürlich auch viel umzusetzen, was wir uns wünschen oder wir auch wir haben einen freien Tag in der Woche, wir haben nur Dienstag geschlossen und der ist uns dann dadurch so ein bisschen heilig und deswegen suchen wir uns auch Restaurants, wo wir uns rundum wohlfühlen, tolle Weine trinken können. Wir gehen sicher nicht jede Woche essen, aber wenn wir es machen, dann suchen wir genau so Restaurants, wie wir es eigentlich versuchen hier umzusetzen. Einfach dem Gast ein Erlebnis zu bieten und auch das ein oder andere neue oder Produkte, die er nicht kennt, einfach auch so diesen das Abenteuer so ein bisschen mitzugeben. Das Storytelling ist ja in der Gastronomie ein Riesenthema. Das wollen wir jetzt aber gar nicht so den Kunden alles erzählen, was wir richtig machen, sondern sehen das ein bisschen als Understatement auch zum Teil.
Ja. Bei euch wird es auch noch die Gourmet-Festspiele geben.
Ja.
Kannst du uns da noch ein bisschen was
drüber erzählen? Ja, ein Fest, das mir persönlich sehr am Herzen liegt. Wir haben da so ein rund ein Dutzend Gastköche aus ganz Europa, alles Freunde, alte Kollegen. Wir sind einfach eine Clique. Man freut sich, dass man sich sehen kann. Eine
Riesenparty, oder?
Wird eine Riesenparty, genau. Es ist wirklich vom Drei-Sterne-Koch bis zum jungen Talent, ein Veganer-Sterne-Koch. Es ist wirklich alles dabei. Österreich, Schweiz, Italien, Holland, Deutschland natürlich. Genauso von den Winzern her. Wir haben 5 Winzer dabei. Sehr, sehr renommierte Häuser auch, die auch wirklich der Bock drauf haben, hier zu sein und mit uns dieses Sommerfest, diese Party auch ganz, ganz lässig im Garten ohne feste Sitzordnung. Man läuft von Stand zu Stand und kommt mit den Winzern und den Köchen ins Gespräch. Wir haben einen Sommelier dabei, der das Wine-Pairing dazu empfiehlt, welcher Wein zu welchem Gericht. Einfach eine richtig schöne, lockere Party.
Gibt es noch Karten oder?
Leider nicht, wir sind schon ausverkauft. Das ging tatsächlich relativ schnell. Aber es wird auf jeden Fall auch nicht das letzte Mal sein, dass wir das machen. Wir versuchen das so im Zwei-Jahres-Rhythmus zu machen, dass auch was Besonderes bleibt. Und genauso wollen wir ja auch, wir Köche sind eben das Netzwerk. Es ist auch wichtig, dass wir uns sehen. Genauso kochen, fahren wir zu Kollegen und kochen bei denen, machen Forehands-Dinner oder machen bei Festivals mit.
Steht da etwas an? Oder?
Aktuell haben wir nichts in der Pipeline. Wir waren vor kurzem in Villach in Kärnten, haben bei einem Freund gekocht, der hat ein ganz kleines Restaurant, hat sich selbstständig gemacht und da haben wir ein Forehands-Dinner zusammen gemacht. So greifen wir immer Möglichkeiten auf, dass wir uns als Freunde natürlich sehen und das irgendwie auch beruflich verbinden können.
Ihr seid ja auch Ausbildungsbetrieb. Habt ihr da schon mal überlegt, ob das Sinn macht, eure Auszubildende irgendwo hinzuschicken? Oder wie läuft es da in der Gastrobranche ab?
Ja, tatsächlich ist das ein Riesenthema. Man muss es gar nicht auf Auszubildende beschränken, sondern man kann es mit allen Mitarbeitern machen. Wir sind ja hier ein relativ einfaches Landgasthaus mit einem Bib Gourmand. Also, und wir haben Kollegen, die sensationelle, weltberühmte Restaurants führen und haben so ein Netzwerk und sich da einfach mal kurz auszutauschen und sagen, hey, ich schicke dir einfach mal jemanden vorbei, der soll einfach dir 2 Wochen über die Schulter schauen. Der ist bei mir angestellt und soll einfach dort lernen und zugucken und vielleicht auch sehen, wie man es nicht macht oder wie man es besser macht. Oder
einfach auch andere Ideen hier reinbringen.
Genau, ja.
Vielen, vielen Dank.
Ich habe zu danken.
Wir werden jetzt noch hier ein paar Videoaufnahmen mit dir machen und uns hier ein bisschen umschauen. Wir sind auf jeden Fall noch sehr gespannt. Schaut gerne auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Da werden wir auf jeden Fall Updates posten. Bilder. Und du zeigst uns jetzt noch hier ein bisschen, was hier vor sich geht.
Sehr schön, ich freue mich drauf.
Vielen, vielen Dank und bis bald.
Tschüss.
So, das war's wieder mit der nächsten Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und schreibt uns gerne euer Feedback auf Instagram oder per Mail an die social@freaksthetable.com. Abonniert den Kanal und ich würde sagen, wir hören uns bei der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.